Ja, Amen. Gottes Wort bleibt Gottes Wort, wie wir es gerade gesungen haben. Und wir wollen heute eintauchen in das Wort Gottes. Dankeschön für die Einführung, die du dir schon gegeben hast. Das erspart euch 20 Seiten, die ich euch sonst hier zusammengefasst hätte. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr Jesus Christus. Ich möchte noch anfangen mit einem Luther-Zitat, weil wir heute über ein ganzes Kapitel sprechen. Luther sagt, ein Prediger muss eine Sache vor sich nehmen und sie mit zwei oder drei Worten fassen. Das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr für heute vergessen. Und schließen können und demnach, wo es nötig ist, ausstreichen, also hervorheben und erklären mit Sprüchen und Exempeln und aus einer Blume eine ganze Wiese machen. Und das finde ich eine super tolle Erkenntnis, wie vieles von Martin Luther und bei Martin Luther. Als ich das Kapitel 6 gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das wird spannend. 7 wird ja noch spannender. 300 mit Gideon. Nächste Woche, wenn du es hören willst, komm her, wird ein anderer Bruder predigen zu dem Thema. Sehr spannend. Ja, wird sehr spannend. Ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, ja, das kann man schaffen. Und dann habe ich angefangen und ich bin jetzt seit ungefähr 6 Wochen da dran. Und ich habe versucht, einen Extrakt daraus zu machen. Und bevor ich noch lange erzähle, fangen wir gleich an. Und zwar ist das Thema das Heilshandeln Gottes. Das ist die Predigtreihe. Und Gott sucht auch heute noch Gideons. Und die Bibel ist das Buch vom Heilshandeln Gottes mit den Menschen. Das haben wir gehört. Und wir wissen, dass das Volk Israel auserwählt ist. Er hat es auserwählt, weil es das Kleinste ist und weil er es geliebt hat und liebt, sagt er. Gott führt sein Volk in die Wüste und durch die Wüste, um sein Volk zu reinigen und es zu erziehen. Und davon spüren wir auch eine Menge noch im Buch Richter. Ich lese abschnittsweise in Sinnabschnitten und lege dann dazu aus. Also, Vers 1, Richter 6. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, und der Herr gab sie 7 Jahre in die Hand Midians. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian richteten sich die Kinder Israel die Klüfte zu, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfestungen. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, so zogen Midian und Amalek und die Söhne des Ostens herauf. Sie zogen herauf gegen sie. Und sie lagerten sich gegen sie und verdarben den Ertrag des Landes bis nach Gaza hin. Und sie ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, weder Kleinvieh noch Rind noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten. Sie kamen wie die Heuschrecken an Menge. Und sie und ihre Kamele waren ohne Zahl und sie kamen in das Land, um es zu verderben. Und wir haben gesehen vor 2 Jahren, wie sowas aussehen kann. Wir wollen das hier an dieser Stelle nicht vertiefen. Wir erkennen hier und im Richterbuch insgesamt unschwer ein bestimmtes Verhaltensmuster des Volkes Israels und des Wirken Gottes. Israel entfernt sich von Gott, betet andere Götter an und fällt ab. 2. Stufe. Der Herr lässt fremde Völker über Israel kommen, die das Volk bedrücken, ausrauben und knechten. 3. Stufe. Das Volk besinnt sich, ruft und schreit zu Gott. 4. Stufe. Gott erbarmt sich und schickt einen Richter, eine Richterin, Deborah, die das Volk befreien von der Last der Unterdrückung. 5. Stufe, das Volk kehrt um zu Gott, eine Friedenszeit beginnt. Es ist gut, sich dieses Handeln Gottes einzuprägen. Der Herr gab Israel in die Hand der Midianiter. Gott züchtigte die Israeliten durch die Hand der heidnischen Völker. Wir sollten heute unseren Blick schärfen für die Hand Gottes im Leben der Völker und Nationen. Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Blättern wir mal kurz zurück, Richter 3, 1 bis 7. Und dies sind die Nationen, die der Herr übrig ließ, um Israel durch sie zu prüfen. Alle, die nichts wussten von allen Kriegen Kanaans, nur damit die Geschlechter Israels davon Kenntnis bekämen und um sie den Krieg zu lehren. Nur die, die vorher nichts davon gewusst hatten, die fünf Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und Sidoniter und Heviter, die das Gebirge Libanon bewohnten, vom Berg Baal Hermon an, bis man nach Hamat kommt. Und sie dienten dazu, Israel durch sie zu prüfen, um zu wissen, ob sie den Geboten des Herrn gehorchen würden, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Und die Kinder Israels wohnten inmitten der Kanaaniter, der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter. Und sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und sie dienten den Baalim und den Ascheroth. Wort des lebendigen Gottes. Gott hat also ganz bewusst und absichtlich einige heidnische Völker übrig gelassen, um die Israeliten zu prüfen. Interessanter Gedanke. Auch heute könnte es sein, dass etliche nach Deutschland und Europa zugereiste Angehörige anderer Völker, Kulturen, ja Religionen gekommen sind, um uns und unseren Glauben zu prüfen. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Wie gehen wir um mit den vielfältigen geistlichen Herausforderungen in unserem Lande? Gott hat die Völker übrig gelassen und Gott hat allen Völkern Grenzen gesetzt. Normalerweise. Aber es gibt Situationen, wo Völkerschaften in Bewegung kommen. Und wir sollten uns mal fragen, bevor wir uns aufregen, ob nicht der Herr seine Hand ausgestreckt hat oder abgezogen hat teilweise von unserem Land. Israel ist also vollkommen schutzlos vor seinen Feinden. Die heidnischen Völker plündern die Ernte und die Reichtümer des Landes aus und verheerten das Land wieder und wieder. Das Volk verkriecht sich in Gebirge, in Höhlen und Ritzen. Hätten die Israelis nicht um Frieden und Verschonung verhandeln können, wäre die Parole Frieden schaffen ohne Waffen vielleicht eine Option gegen die Midianiter gewesen? Rhetorische Frage. Wahrscheinlich nicht. Eines Tages wird unser Herr und Heiland Jesus Christus sein Friedensreich errichten und dann werden Schwerter zu Pflugscharen, aber erst dann. Und dazwischen gibt es mal Waffenstillstand und dazwischen gibt es mal diese oder jene Bemühung und dazwischen schweigen mal die Waffen. Aber Frieden kommt nur durch Jesus Christus. Und das Auf und Ab des Glaubenslebens des Volkes Israels, wir können das nachverfolgen durch das ganze Richterbuch und noch später. Aber ähnelt der nicht auch unserem Glaubensleben? Frage, was ist mit dem geistlichen Zustand unseres Landes? Wie steht es denn um den geistlichen Zustand des Leibes Christi in Deutschland? Wie steht es eigentlich um meinen geistlichen Zustand? Kennen wir nicht auch starke Zeiten, in denen wir Gott suchen, die Gemeinschaft mit ihm und die Gemeinde pflegen, seine Nähe dort wahrnehmen, Lobpreisen, Bibelstunden, stille Zeit halten? Und kennen wir nicht auch die schwachen Zeiten, wenn wir das Wort vernachlässigen, die Gemeinschaft mit dem Herrn nicht so pflegen, wie es sein soll, wenn wir lau werden? Ja, wir werden lau. Lesen wir doch in der Offenbarung. Jesus Christus schreibt an die Gemeinde, ob du heiß wärst oder kalt, wenn du doch heiß wärst oder kalt, aber du bist lau. Ja, wer ist denn damit gemeint? Nicht wir auch? Sucht unser Herr nicht auch die Verfehlungen von Völkern, Gemeinden und Einzelnen heim, um uns wieder zu ihm zurückzuholen? Fahren vor dem Text. Und Israel, Vers 6, verarmte sehr wegen Midian, und die Kinder Israels schrien zu dem Herrn. Und es geschah, als die Kinder Israel wegen Midian zu dem Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels. Und er sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch herausgeführt aus dem Hause der Knechtschaft. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand all eurer Bedrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Wort des lebendigen Gottes. Der von Gott berufene Prophet, übrigens namenlos, namenlos wie du und ich, vielleicht im großen Völkermeer, namenlos. Aber Gott schickt Namenlose. Der von Gott berufene Prophet erinnert das Volk an die Heilstaten Gottes und die tatkräftige Erfüllung seiner Verheißung. Mit Nachdruck wiederholt der Prophet den Anspruch Gottes an sein Volk, sein einziger Gott zu sein. Schonungslos nennt der Prophet den Ungehorsam als das Grundübel für den Abfall von Gott. Und wir kennen alle das erschreckende Beispiel von König Saul, 1. Samuel 15, 23. Saul verliert sein Königtum. Vers 23, denn Ungehorsam, ich spreche auch zu mir, Ungehorsam ist ebenso schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du den Befehl des Herrn verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Ich kenne auch den, wir haben vorhin, wir kommen noch gleich auf den Heiligen Geist zu sprechen, den Vers, der da heißt, und der Geist wich von Saul. Also möge es uns allen erspart bleiben, dass uns sowas geschieht. Aber der Engel des Herrn erscheint, ab Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die in Ophra war, dass Joasch dem Abiesriter gehörte. Und Gideon, sein Sohn, schlug gerade Weizen aus in der Kelter. In der Kelter, er hat sich unten versteckt. Normalerweise schlägt man Weizen in der Tenne aus, wo der Wind Spreu von Weizen trennt, wissen wir. Schlug also Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Und der Engel des Herrn erschien ihm und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist einer voller Angst vor den Midianitern, drischt er sein Korn an der verstecktesten Stelle aus, im ganzen Bauernhof, den er da hatte. Und da erscheint ihm der Engel des Herrn und spricht ihn an. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und Gideon sprach, Vers 13, sprach zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn all dies betroffen? Und wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Und nun hat der Herr uns verlassen und uns in die Hand Midians gegeben. Und der Herr wandte sich zu ihm und sprach, nochmal ein schöner Satz, der zerschmilzt im Ohr und auf der Zunge. Geh hin in dieser deiner Kraft. Da steht dieser, ich stelle mir den ein bisschen zitternd vor den Midianitern, wenn man das gesehen hat. Kältert da und schlägt und arbeitet. Und erstmal tapfer Held und jetzt in dieser, in meiner Kraft und rette Israels aus der Hand Midians, habe ich dich nicht gesandt. Und er sprach zu ihm, Gideon, bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Tausend ist das Ärmste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Und der Herr sprach zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen Mann. Und er sprach zu ihm, wenn ich nun Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von mir, bis ich zu dir komme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Und er sprach, ich will bleiben, bis du kommst. Der Engel des Herrn, das können wir nur kurz machen, wäre ein eigenständiges Thema schon. Der Engel des Herrn begegnet ja sehr häufig in der Bibel und der Professor Schirmacher hat ein schönes Buch darüber geschrieben, hat all die Stellen zusammengesammelt, kann man sich runterladen als PDF, kostet nichts, und hat die Stellen aufgelistet. Also es ist eine Manifestation Gottes und manche sagen auch eine Manifestation Jesu Christi im Alten Testament. Und warum braucht es diese Manifestation? Weil jeder gestorben wäre. Wir kennen das von Mose, wir werden das auch gleich noch von Gideon hören. Jeder, der Gott gesehen hätte, wäre gestorben. Wir können Gott nur in Christus Jesus sehen. Ja, du tapferer Held, und geh hin in dieser deiner Kraft. Moment mal, Gideon empfindet sich doch gar nicht als tapferer, streitbarer Held. Genau im Gegenteil, eher schwach und hilflos. Und viele Berufungen, die Gott ausspricht, lösen in den Berufenen genau dieses Gefühl aus. 2. Mose 3, 11, Jeremia, wir kennen das alles, weh mir. Wer bin ich? Sogar der Hauptmann hier, komm nicht unter mein Dach. Lukas 5, da das Simon Petrus sah, Simon Petrus fiel er zu dem Herrn zu Knien und sprach, Herr, gehe von mir aus, ich bin ein sündiger Mensch. Die Gegenwart Gottes macht uns seine Heiligkeit, seine Größe, Macht und Herrlichkeit gegenwärtig. Und auf der anderen Seite weckt sie in uns Erkenntnis über unsere Niedrigkeit, Unvermögen, Sündhaftigkeit, Kleinheit und Verzagtheit. Gott aber sieht uns bereit in der Gestalt, die er aus uns, aus mir und dir machen wird und will, auch wenn wir uns gar nicht so fühlen. Gideon bittet Gott um Aufklärung, warum diese schlimme Heimsuchung durch die Midianiter geschieht. Das ist ein bisschen erstaunlich, weil Gott hat doch im 5. Mose 28 seinem auserwählten Volk in sehr deutlichen und drastischen Worten Segen und Fluch vorgelegt. Wenn das Volk dem Herrn folgt, werden Segnungen auf es herabregnen. Wenn das Volk aber abweicht vom Weg des Herrn, dann hingegen werden es schlimme Plagen treffen. 5. Mose 8, 33. Die Frucht deines Ackers und all dein Erworbenes wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst. Und du wirst nur unterdrückt und zerschlagen sein alle Tage. Mal ganz ehrlich, wir können super froh sein, in der Gnadenzeit leben zu dürfen. Und ob das was an dem Prinzip Gottes ändert, wissen wir nicht. Gott hat schon öfters Länder und Nationen in andere Hände gegeben. Und wenn man sich Deutschland anschaut, wie die Christenheit sich hier leider noch entwickelt, obwohl der Herr vieles durch Kleine auch machen kann, muss man sich Sorgen machen vielleicht. Aber das Kleine, schauen wir auf das Kleine. Der Herr macht das Kleine groß und wirkt durch das Kleine. Micha 5, 1. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit vor den Tagen der Ewigkeit her. Korinther, denn seht auf eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch sind, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Also, es sieht schlimm aus, die Stimmung ist vielleicht auch schlecht, aber wir haben Jesus Christus und wir können Fürbitter sein, wie wir das regelmäßig machen, für unser Land, für unsere Nation und für die Menschen, die hier leben. Das Opfermahl, Vers 19. Da ging Gideon hinein und bereitet ein Ziegenböckchen zu und ungesäuerte Kuchen aus einem Epha Mehl. Das Fleisch tat er in einen Korb, um die Brühe trat er in einen Topf. Und er brachte es zu ihm hinaus unter die Terebinte und setzte es ihm vor. Vers 20. Und der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen und lege es hin auf diesen Felsen da und die Brühe gieße aus. Und er tat so. Und der Engel des Herrn streckte das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen. Da stieg Feuer auf aus dem Felsen und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen. Und der Engel des Herrn verschwand aus seinen Augen. Das Opfermahl Gideons ähnelt sehr dem ersten Opfer, das Aaron zu seiner Amtseinführung brachte. 3. Mose 9, 24. Und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Und an der Art, wie dieser Fremde, der Engel des Herrn, das Opfer annimmt und verzehren lässt durch Feuer, erkennt Gideon jetzt, dass es Gott ist. Da sah Gideon, Vers 22, der Engel des Herrn, dass es der Engel des Herrn war. Und Gideon sprach, ach Herr, Herr, da habe ich den Engel des Herrn gesehen, habe von Angesicht zu Angesicht. Und der Herr sprach zu ihm, Friede mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dort dem Herrn einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Frieden, also Yahweh Shalom. Bis auf diesen Tag ist er noch in Ophrah der Abiesriter. Hier ist ein wichtiger Hinweis. Gideon baut dem Herrn hier aus eigenem Antrieb einen persönlichen Altar, um einen Gedenkort zu schaffen, ein sichtbares Zeugnis für dieses herausragende Erlebnis, was er dort gehabt hat. Furcht überfällt Gideon, aber Gott spricht ihm Frieden zu und nimmt ihm die Angst vor dem heiligen Gott. Und ich glaube, es gibt viele, viele Christen hier in unserem Land, die, glaube ich, ein bisschen religiös geprägtes Verhältnis haben zu Gott, die immer noch nicht so richtig glauben, und ich gehöre ab und zu auch mal dazu, dass Gott gnädig, barmherzig ist und voller Güte, wie er es sagt, und dass er uns frei macht von aller Schuld und von aller Sünde. Und manchmal fällt uns das schwer zu glauben. Aber wir können hier auch in dem Gideon sehen, der Herr ist treu. Und wir fahren fort, Vers 25. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm: Nimm den Stier deines Vaters, und zwar den zweiten siebenjährigen Stier, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und die Aschera, die daneben ist, haue um und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfestung mit der Zurüstung, und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen wirst. Und Gideon nahm 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, weil er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten in der Stadt fürchtete, es am Tag zu tun, so tat er es bei Nacht. Gott gibt seinem Berufenen einen Kampfauftrag. Er soll den Götzenaltar mitsamt den Götzenbildern, die sein Vater hat aufbauen lassen, niederreißen. Ein gefährlicher Auftrag. Denn wer sich gegen das Glaubenssystem und die religiöse Vorstellungswelt der Mehrheitsgesellschaft stellt, ruft Widerstand hervor, Hass und auch Gewalt. Und wer es zu toll treibt, der kriegt eine Kugel, haben wir in den USA gesehen, können wir hier nicht vertiefen. Auch da sind Christen leider sehr uneinig. Es gibt so viele, die ihn verurteilen. Ich sage, liebe Leute, schaut noch mal in das Wort Gottes und nehmt euch mal ein Beispiel an seiner Witwe. Die hat dem Mörder verziehen, weil Jesus Christus es befohlen hat. Und ich weiß nicht, warum Leute, die sich Christen nennen, kübelweise Schmutz über ihn und sein Andenken ausschütten. Er hat nicht alles richtig gemacht, ganz bestimmt nicht. Er war so fehlerhaft wie du und ich. Aber Gott wird über ihn urteilen und nur er. Und uns steht das nicht zu, keinem von uns. Gideon erhält also den Auftrag, die Götzen in seinem Hause zu zerstören. In seinem Hause zu zerstören. Wahrscheinlich gab es ja noch viel, viel mehr Götzenbilder, Aschera-Bilder und Baals-Statuen in der Stadt, aber Gideon sollte nur in seinem Hause tätig werden und die Götter niederreißen. Und obwohl Gideon ja von Gott selbst gesandt ist, hat er immer noch Furcht vor den Menschen. Er und seine Männer zerstören die Götzenbilder in der Nacht. Manche Ausleger deuten das als schwachen Glauben und Menschenfurcht. Aber wenigstens tat Gideon, was Gott ihm aufgetragen hatte, auch wenn es in der Nacht war. So schwach und so menschenfürchtig war er dann auch wieder nicht. Denn an die Stelle des Götzenaltars gehört etwas Neues. Gott befiehlt Gideon, ihm am höchsten Punkt der Bergfestung einen Altar zu bauen und ihm zu Ehren ein Brandopfer zu bringen. Hier können wir uns den Satz merken: Erweckung beginnt immer im eigenen Haus. Erweckung beginnt immer bei dir und bei mir. Klagelieder sagen uns das ganz deutlich. 3,39. Wie murren denn die Leute im Leben also? Ein jeglicher murre gegen seine Sünde. Und lasst uns erforschen und prüfen unser Wesen und uns zum Herrn bekehren. Das ist ein Dauerauftrag. Da können wir nicht sagen, wir haben das schon einmal gemacht. Bei der Taufe und auch sonst nochmal. Nein, das ist ein Dauerauftrag, genau wie das geht hin in alle Welt. Ein Dauerauftrag. Christen sind in erster Linie zur Selbstprüfung berufen. Sie sind nicht berufen, sich in politische Strömungen einzuarbeiten, sich Parteien anzubieten und anzuschließen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagte Jesus. Gilt das nicht auch für uns als Nachfolger? Zwietracht. Gideon hat es nicht gescheut. Das Neue Testament spricht viel davon. Wir hören aber nicht oft davon. Lukas 14. So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Also wenn ich sowas lese, wird mir gelegentlich ein bisschen schwummerig. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Offenbart unser Herr ziemlich klare Vorstellung von dem, was er will und was wir sein sollen. Hätten wir damit nicht genug zu tun schon? Erweckung beginnt immer mit dem Sturz von Götzen und Dingen, die Menschen gefangen nehmen können. Prüft euch, ob ihr im Glauben steht, 2. Korinther 13, 5. Ja, wir sollen den alten Sauerteig ausfegen, wir sollen den neuen Menschen anziehen. Sind wir immer noch bei den Socken, bei der Unterwäsche? Oder haben wir den neuen Menschen schon angezogen? Oder haben wir schon wieder was abgelegt? Erweckung führt immer zu einer neuen und tieferen Beziehung zu Gott. Der Altar für den und im Auftrag des Herrn ist der bewusste Ausdruck einer neuen Hinwendung der Menschen zu Gott. Ein Prediger sagte einmal, baue deinen eigenen Altar. Und er dachte dabei nicht an einen materiellen, sondern an einen immateriellen Ort der regelmäßigen Begegnung mit Gott. Der eigene Altar ist die stille Zeit vor und mit Gott, ist das stille Kämmerlein, der Ort des persönlichen Gebets und das Lobopfer unserer Lippen. Es ist hier nicht von der Vereinzelung der Gläubigen die Rede. Natürlich sind die Versammlung, die Gemeinde, der gemeinsame Gottesdienst, der Hauskreis, die Bibelstunde unverzichtbar für die Gemeinschaft der Christen. Es kann aber geschehen, dass wir alles das nicht mehr haben werden, weil es uns eine Macht eines Tages wegnehmen könnte. Unsere älteren russlanddeutschen Geschwister können von ihrer Erfolgung, Inhaftierung durch das kommunistische System noch eine Menge erzählen, solange sie noch hier auf dieser Welt sind. Oder denken wir an Paulus. Es haben mich alle verlassen. An der Schwelle der Ewigkeit, spätestens dann, wird es ganz deutlich. Martin Luther hat es so ausgedrückt. Wir sind alle zum Tod gefordert und es wird keiner für den anderen sterben, sondern ein jeglicher in eigener Person muss geharnischt und gerüstet sein, für sich selbst mit dem Teufel und Tod zu kämpfen. In die Ohren können wir wohl einer dem anderen schreien, ihn trösten und ermahnen zu Geduld, zum Streit und zum Kampf, aber für ihn können wir nicht kämpfen noch streiten. Es muss ein jeglicher allda auf seine Schanze selbst sehen und sich mit den Feinden, mit dem Teufel und Tod selbst einlegen und allein mit ihnen im Kampfe liegen. Ich werde denn nicht bei dir sein, noch du bei mir. Deshalb so muss ein jedermann selbst die Hauptstücke, die eines Christenmenschen anbelangen, wohl wissen, dadurch er in diesen ernsten Kampf gerüstet komme, welche die sind, die eure Liebe nun oft von mir gehört hat. Also, vergessen wir nicht, aus den Trümmern der falschen Altäre unseres Lebens rechtzeitig unseren eigenen Altar, einen Altar zur Ehre Gottes zu bauen. Jetzt geschieht, was geschehen muss, am nächsten Morgen, Vers 28. Und als die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal umgerissen und die Aschera, die daneben war, umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem erbauten Altar geopfert. Und sie sprachen einer zum anderen, wer hat das getan? Und sie forschten und fragten nach. Und man sprach, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joasch, gib uns deinen Sohn heraus, dass er sterbe, weil er den Altar des Baal umgerissen hat und weil er die Aschera, die daneben stand, umgehauen hat. Das Wirken Gottes und seiner Gläubigen in der Welt ruft immer den Zorn der Ungläubigen und der Andersgläubigen hervor. Das Evangelium vom stellvertretenden Sühnetod Christi für die Sünden der Welt bringt Entzweiung und Spaltung hervor. Jesus, das Licht der Welt, konfrontiert die Finsternis mit ihrer Sündhaftigkeit und Verlorenheit. Wir lesen 2. Korinther 6, 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Die Welt und der Leib Christi, die Gemeinde, stehen in einem unversöhnlichen Widerspruch. Ist das von uns verkündete Evangelium immer noch ein Stein des Anstoßes? Oder ist unser Evangelium zu sehr schon auf die eher weltlichen Bedürfnisse von Menschen nach besucherfreundlichen Gemeinden mit dem Ziel des Besucherwachstums zugeschnitten? Nichts gegen Wachstum, aber es gibt viele menschliche Programme. In der Apostelgeschichte lesen wir, und der Herr tat hinzu, an einem Tag 3000. Möge er es auch heute und zukünftig tun. 1. Petrus 2, 6, darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, es ist eine Willensentscheidung, die wollen nicht, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Und an diesem Felsen hat Luther gesagt, das ist dieser Fels, an dem die Schwachen sich aufrichten werden, hochkrabbeln werden. An diesem Felsen Jesus Christus. Und die Stolzen, die werden dagegen prallen. Das bleibt ihnen nicht erspart. Ja, die Botschaft des Evangeliums ist befreiend für die Suchenden. Die Botschaft des Evangeliums ist für die Stolzen ein Geruch des Todes. 2. Korinther 2,15, das kennt ihr. Besucherfreundliche Gemeinde, ich überspringe ein bisschen. Zeitgenössisches Evangelium ist auch so ein Thema. Das Wort bleibt in Ewigkeit. Wir haben es gerade gesungen, aber nur sein Wort und nicht irgendwas Zeitgenössisches. Aber wir sind weit abgewichen von Standards früherer Lehre. Ich habe mal nachgeguckt. Wir sollen ja nicht sagen, steht im Buch der Sprüche, sag bloß nicht, dass es früher besser war. Das sagst du nicht in Weisheit. Und deshalb soll das niemand sagen von uns. Und ich sage es schon lange nicht mehr. Es war nichts besser. Ich war dabei. Es war nichts besser. Ich habe mal nachgeschlagen bei Tozer. 1963 ist er heimgegangen zum Herrn. Er schrieb also davor noch ein schönes Zitat. Wir, die wir das Evangelium predigen oder weitersagen, also nicht nur jemand, der hier vorne steht, sondern wir immer, wenn wir unterwegs sind, müssen uns davor hüten, uns als Öffentlichkeitsarbeiter oder Werbefachmann zu halten, gesandt um Wohlwollen und Akzeptanz zwischen Christus und der Welt zu stiften. Wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir dazu gesandt sind, um Christus und sein Evangelium annehmbarer zu machen, weder gegenüber der Geschäftswelt, den Medien, der Welt des Sports oder gegenüber Bildung und Wissenschaft. Jetzt kommt das Fazit daraus. Wir sind nicht Diplomaten, sagt Tozer, sondern Propheten. Und unsere Botschaft bietet keinen Kompromiss an, sondern stellt ein Ultimatum dar. Entweder Jesus oder Belial. Entweder Jesus Errettung in Ewigkeit oder Verderbnis im Feuersee. Ja, jetzt sagen Leute, es gibt keine Hölle. Das Wort Hölle steht nicht drin. Na, lest mal richtig nach. Vom Feuersee, der bestimmt ist für den gefallenen Engel und alle ursprünglich und dann eben für viele andere, die Jesu Christi nicht annehmen wollen. Die stolze Welt, die auf Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung pocht, will vom Glaubensgehorsam nichts hören. Und so sind Christen Störenfriede in einer gottlosen Gesellschaft und ihrem ideologischen Zeitgeist. Und diese folgende Verse Jesu hören wir auch nicht so häufig in den Predigten. Matthäus 10, 21, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode überantworten und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig. Und Jesus sagt es noch deutlich, Matthäus 10, 34, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wir wissen ja, dass wir nicht mit Schwertern kämpfen, mit Waffen, sondern mit dem Wort Gottes. Und er sagt natürlich auch, obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, sondern wir nehmen die Festungen gefangen und die Vernunftschlüsse, 2. Korinther 10, ihr kennt das, um die zu befreien und aus dem Ungehorsam herauszuholen. Sobald, und das heißt es, euer Gehorsam vollständig geworden ist. Naja, Jesus sagt auch, tut wohl denen, die euch hassen. Wie stromlinienförmig sind wir Christen in Deutschland geworden? Wie groß ist unsere Furcht mit klaren Aussagen der Bibel zum fürchterlichen Zustand der Menschen ohne Gott in der heutigen Gesellschaft und ihrem Zeitgeist anzuecken? Gideon litt trotz der Gegenwart Gottes im Engel des Herrn immer noch an Menschenfurcht, aber er befolgte den Auftrag des Herrn wenigstens in der Nacht. Vers 31. Und Joas sprach zu allen, die bei ihm standen. Wollt ihr für den Baal rechten oder wollt ihr ihn retten? Wer für ihn rechtet, soll getötet werden bis zum Morgen. Wenn er ein Gott ist, so rechte er selbst für sich, weil man seinen Altar umgerissen hat. Und man nannte ihn an jenem Tag Jerubbaal, indem man sprach, der Baal rechne mit ihm, weil er seinen Altar umgerissen hat. Das ist eine große Überraschung, eine sehr überraschende Entwicklung für Gideon und auch für uns. Der eigene Vater, der die beiden Götzenbilder aufgestellt hat, der stellt sich jetzt schützend vor seinen Sohn und sagt, ihr kriegt's mit mir zu tun. Wer für ihn rechtet, soll getötet werden bis zum Morgen. Klare Ansage. Wir nicht, wir wissen es. Altes Testament, Neues Testament, wir nicht. Er stellt sich an die Seite seines Sohnes und vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass Joas selber gar nicht so fanatisch war, ein Baalsanbeter und Aschera-Anbeter, wie man hätte glauben können, wie diese Figuren vor seinem Haus signalisiert haben. Vielleicht ist er auch nur ein Opfer des ihn umgebenden Zeitgeistes geworden. Er stellte die Götzenbilder auf, weil es die anderen auch gemacht haben. Nun aber ist Joas mit großer Autorität und Entschlossenheit zum Kampf gegen die Götzendiener bereit. Und er schlägt die erregte Menge mit einem guten Argument. Wir kämpfen mit Argumenten, mit dem Wort Gottes. Wenn Baal ein Gott ist, dann soll er selbst für sich kämpfen. Wieso glaubt ihr denn, dass ihr einen Gott verteidigen könnt? Viele Menschen in vielen Religionen denken, dass sie ihren Gott verteidigen müssten. Was für eine törichte Gottesvorstellung. Wenn Gott auf uns schwache, fehlerhafte und zerbrechliche Menschen angewiesen wäre zu seiner Verteidigung, was sollte das für ein Gott sein? Wenn er dich und mich braucht, dann gehen wir nach Hause. Das war's. Aber er braucht uns nicht. Gott sei Dank, aber er will uns. So, das treffende Argument und die Entschlossenheit zum Kampf bringen Joas den Ehrennamen Jerubbaal. Baal streite mit ihm ein. Merke. Wenn Menschen im Namen Gottes gesandt sind, wenn sie ihre Furcht überwinden und zur Tat schreiten, Evangelium verkünden, Sünden anprangern, falsche Gottesvorstellungen entlarven, aber auch die Erbarmung unseres Gottes und Heilandes bringen, dann wird der Gegenwind groß sein. Aber die Verheißungen Gottes gelten auch für dich und mich heute. Ich werde mit dir sein. Wir kommen in die Zielgerade. Vers 33, und ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens versammelten sich allesamt und sie setzten über den Jordan und lagerten im Tal Jisrael. Und der Geist des Herrn kam über Gideon und er stieß, stellt ihr Posaune, also Shofar, in das Widderhorn. Und die Abiesriter wurden zusammengerufen ihm nach. Und er sandte Boten durch ganz Manasse und auch sie wurden zusammengerufen ihm nach. Und er sandte Boten durch Aser und Sebulon und durch Naphtali. Und sie zogen herauf ihnen entgegen. Vers 34 besonders, der Geist des Herrn kam über Gideon. Und wir haben ja das Eingangslesung gehört, die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und jetzt wird uns klar, im Alten Testament kam ja der Heilige Geist nur punktuell, gelegentlich, zu bestimmten besonderen Situationen auf bestimmte Menschen. Und es gab natürlich die Prophetenschar, da ist Saul unter den Propheten und so weiter. Und seit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten ist das ja nicht mehr so exklusiv, sondern jeder, der Christus glaubt und ihm folgt, das ist ja seine Verheißung, der bekommt den Heiligen Geist. Das heißt, die Christenheit, der Leib Christi ist bestens ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Und damals hat der Heilige Geist, der Geist des Herrn hier über Gideon ihn dazu befähigt, den Kampf aufzunehmen. Und auch der Heilige Geist befähigt uns, ihm damals die Führungsrolle zu übernehmen, das Schofarhorn zu blasen, die Kämpfer zusammenzurufen und kampfesmutig zu werden. Und er befähigt auch dich und mich zu ähnlichen Taten. Vielleicht nicht so spektakulär, aber im Leben von einzelnen Menschen und Gruppen von Menschen kann das genauso spektakulär sein. Vers 36, und Gideon sprach zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, so wie du geredet hast, siehe, ich lege ein Wollvlies auf die Tenne. Wenn das Tau auf dem Vlies allein sein wird und auf dem ganzen Boden Trockenheit, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten wirst, so wie du geredet hast. Und es geschah so. Und er stand am nächsten Morgen früh auf und er drückte das Vlies aus und presste das Tau aus dem Vlies, eine Schale voll Wasser. Vers 39, und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich und ich will nur noch diesmal reden. Lass es mich doch noch einmal diesmal mit dem Vlies versuchen. Möge doch trocken sein auf dem Vlies allein und auf dem Boden sei Tau. Und Gott tat so in jener Nacht und es war Trockenheit auf dem Vlies allein und auf dem ganzen Boden war Tau. Gideon wiederholt seine Bitte um die Bestätigung. Und zum zweifach ausgelegten Vlies, da habe ich eine ganz interessante, habe ich vorher nicht gewusst, Aussage gefunden. Er sagt, die erste Probe, wo nur das Vlies benetzt ist, das war die Zusage speziell an Gideon. Und die zweite Probe, wo das Land um das Vlies benetzt war, das bezieht sich auf die Zusage zum Volk. Fände ich eine sehr schöne Erklärung. Matthew Henry, auch vor 300 Jahre alt, lest die alten Sachen, viele gute Sachen drin. Die Zeichenforderung bei der ersten und Begegnung und jetzt hier der zweimalige Auslesen des Vlieses ist von Kommentatoren oft als Zeichen der Unsicherheit und des Kleinglaubens interpretiert worden. Das muss nicht so sein. Gideon wollte eben ganz sicher sein, dass er Gott richtig verstanden hatte. Sollte dieses Verhalten nicht grundsätzlich für alle Gemeindeleiter, Pastoren, Prediger, Verkündiger und Lobpreisleiter und für alle gelten, sollten wir uns nicht insgesamt ständig fragen, ob wir das Wort Gottes richtig verstanden haben, ob wir im Willen Gottes wandeln und stehen? Was ist falsch daran, sich genau zu vergewissern, Teil des Planes Gottes zu sein und das, was wir reden und tun, das, was wir planen und lassen, im Gebet vor Gott zu bringen und uns von ihm durch eine tiefe innere Gewissheit bestätigen zu lassen. Zusammenfassung und Anregung zur weiteren Beschäftigung. Was lehrt uns das Kapitel 6 aus dem Buche Richter? 1. Lernen, Gott gehorsam zu sein und ihm ganz zu vertrauen. 2. Wir sollten uns immer wieder an seine Heilstaten im Alten und im Neuen Testament und im gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus vor Augen halten. 3. Wir sollten die noch vorhandenen Götzenbilder in unserem Leben zerstören. Wir sollten Gott einen Altar in unserem persönlichen Leben bauen, ihm Lobopfer zu bringen. Wir sollten andere durch unser Verhalten motivieren, den Kampf gegen geistliche Unterdrücker und Gegner aufzunehmen und uns Gebetsunterstützung in diesem geistlichen Kampf zu suchen. Und wir sollten 6. jederzeit auch unsere Glaubenszweifel immer wieder in Freiheit vor Gott bringen. Keine Schande zu zweifeln, keine Schande Fragen zu haben. Als Gideon gesagt hat, ich muss mal schnell weg, das Opfer vorbereiten, sagte er, der Engel des Herrn, ich warte, ich bleibe, bis du kommst. Und wir alle erinnern uns an den liebevollen Vater, der seinem verlorenen Sohn entgegenläuft. Eine Aufgabe habe ich noch zum Schluss, ein Luther-Zitat über die Bibel. Das heißt, ihr müsst euch das Kapitel zu Hause dann nochmal angucken. Aber ihr wollt das sowieso, das weiß ich. Luther sagt, das ist wahrlich wahr, denn ich als ein geringer Christ habe es auch ein wenig versucht. Und wenn ich es hochgebracht habe, bin ich gewahr geworden, dass ich kaum ein ABC-Schüler drin gewesen bin. Ein ABC-Schüler in der Schrift, Martin Luther, übersetzt von vorne nach hinten. Ein ABC-Schüler. Und für wahr, mein lieber Christ, du kannst nicht zu viel in der Schrift lesen. Und was du liest, kannst du nicht zu wohl lesen. Und was du wohl liest, kannst du nicht zu wohl verstehen. Und was du wohl verstehst, kannst du nicht zu wohl lehren. Und was du wohl lehrest, kannst du nicht zu wohl leben. Darum, liebe Herren und Brüder, Pfarrherren und Prediger, betet, leset, studiert, seid fleißig. Fürwahr, es ist nicht Faulenzens, Schnarchens und Schlafens Zeit zu dieser bösen Zeit. Brauchet eurer Gabe, die euch anvertraut ist, und offenbart das Geheimnis Christi. Wer es nicht wissen will, sei unwissend. Ja, Gott sucht heute noch gehorsame und treue Nachfolger. Er sucht Leser und Hörer des Wortes. Er sucht heute noch Verkündiger seines Wortes. Er sucht schwache, kleine, suchende Menschen, die er zu Glaubenshelden befähigen kann. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.